Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host in dieser Sendung. Heute haben wir erstmals einen KVer zu Besuch, der neben seinem Hauptjob als Unternehmensberater Kneippjacken und Percussion verkauft und in Berlin und Frankfurt den Tassentreff organisiert. Unser Gast ist niemand Geringeres als Matthias Achim Teichert, alter Herr der KSTV Palazzi Heidelberg. Schön, dass du da bist.
Einen wunderschönen guten Abend, ja, hallo.
Ja, sehr schön, dass du remote den Weg zu uns gefunden hast.
Ja, läuft alles gut. Netter Tag. Jetzt ein bisschen spät, aber ich glaube, das für so eine wichtige Sache hier nehme ich mir gerne Zeit.
Sehr schön. Hast du dir auch ein Wegbier mitgenommen?
Muss ich mich jetzt outen? Ich bin hier ohne Getränke leider.
Wollte mal ein bisschen über Gossip reden. Du hast ja im Vorfeld gesagt, du bist ja Familienvater, bist im Job unterwegs, kriegst du gar nicht mehr so viel mit. Du bist immer noch darüber erstaunt, wie viele Leute Zeit und Energie bei Trami zu aufwenden, um alles Mögliche zu kommentieren, wo Leute irgendwie Zeichen reinhämmern.
Das ist beeindruckend. Also ich kriege das mit meinem Zeitmanagement vielleicht nicht hin. Vielleicht muss ich das ein bisschen verbessern. Aber es ist schon beeindruckend, wie viele Leute, ist ja nicht nur 2, 3, wenn ich da ab und zu mal da reingehe, wie viel da gepostet wird und kommentiert wird. Und ja, die ganz großen Bolzen, Thema Leipzig, können wir gerne überspringen. Das kriegt man dann schon mit, unabhängig, wie passiv oder aktiv man ist. Ich glaube, das sind einfach so unterhaltsame Geschichten, die auf Omnichannel dann irgendwie auch verbreitet werden. Zur Belustigung aller. Ja, so ist es eben. Ich glaube, in ein paar Wochen kommt eine neue Sau, die durchs Dorf gejagt wird, und von daher auch andere Orte können dann sich wieder profilieren neben Leipzig.
So, liebe Leute, heute möchte ich euch unseren Sponsor für diese Folge vorstellen, JJs Manöverschluck. Die Tradition des Manöverschlucks stammt von der Royal Navy, wo die Crew für besonders gefährliche Reparaturen mit extra Rum, dem sogenannten Manöverschluck, belohnt wurde. David und Jens, die Gründer von JJs Manöverschluck, haben diese Tradition modernisiert und frischen, leckeren Rum und Bourbon in auffälligen Flaschen kreiert. David und Jens sind beides UVer und David ist der Leibbursche von Jens. Ein Grund mehr, diese geilen Flaschen zu kaufen. Perfekt für alle Segler und Genießer. Die ersten 50 Käufer, die über den in den Shownotes angegebenen Link eine der schicken Flaschen im Onlineshop kaufen, erhalten 15% Rabatt. Sparfüchse kommen zusätzlich mit den Bundles richtig auf ihre Kosten. Die Flaschen können in Deutschland, Österreich und der Schweiz bestellt werden. Ihr Highlight? Der Jamaika-Rum, verfeinert mit Butterscotch und sonnengereiften Mandarinen und international ausgezeichnet. Pro verkaufter Flasche werden übrigens 50 Cent an die Organisation The Ocean Cleanup gespendet, die sich für die Säuberung der Weltmeere von Plastik einsetzt. Schaut doch mal auf ihrer Webseite vorbei und probiert es aus. JJs Manöverschluck, Spiritosen von Seglern für Segler und alle, die gerne Segelschuhe tragen.
Lieber Matthias, dann lass mal ein bisschen so über dich sprechen.
Wann bist du aktiv? Fangen wir mit dem Punkt an. Die meisten nennen mich nicht Matthias, sondern Achim. Das ist der erste Punkt.
Okay.
Also von da ab, wann bin ich aktiv geworden? Sommersemester 2003, also schon jetzt gefühlt Asbach uralt. Mhm. Und bin im zweiten Semester aktiv geworden. Ich bin vom Studium lange zur See gefahren und habe mir dann mehrere Verbindungen angeschaut in Heidelberg und bin dann bei der Truppe hängen geblieben, die ich am unterhaltsamsten finde, am besten passend. Ich habe mir halt mehrere angeschaut und bin dann bei den Felsen im Palazzo Heidelberg hängen geblieben, genau. Und bin da sehr froh drum, dass ich es gemacht habe und denke, es war eine der besten Entscheidungen. Und kann auch jeden motivieren, irgendwo aktiv zu werden, unabhängig des Bundes. Wenn es der richtige Laden ist, dann ist es einfach, glaube ich, eine Bereicherung fürs Leben. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der das so sieht. In der Corpo-Welt jedenfalls.
Das, glaube ich, sehen wir alle mit unseren Finden so, oder? Sonst Babys.
Hoffentlich. Ich hoffe es. Aber sonst sollte man wechseln. Nee, aber du hast ja vorhin angepriesen, mein Dachverband. Ja, das ist eine schwierige Konstellation. Aber das, glaube ich, ist nicht passend für die Runde hier. Ich glaube, wir haben ein langes Profil über das Leben und sehr erfolgreich, denke ich auch. Und da haben wir eben im Verband. Jetzt geht's aktuell, aber lange Zeit hatten wir schon auch ein paar Reibereien, um es mal so ein bisschen blumig zu lassen. Der Running Gag ist, als hier in Frankfurt Corona ausbrach, war natürlich so überall im Lockdown eben, ist der damalige Ortszirkelpräsident, so dieser Kreis, Zuständige weggewiesen, haben sie keinen Freiwilligen gefunden, haben sie mich gewählt, so dass ich jetzt hier von den rund 300 Zuständigen vom Verband der Ortsgruppe Präsident bin, so eine Art Kreis, wie du denn willst. Ich habe ja auch andere Verbände und haben noch ein paar gleich witzige Aktionen gestartet, dass alle, die dann irgendwie, man kennt ja seine Pappenheimer, die Verbindung, und haben dann, gibt mich noch im Offenbach auch noch einen Kreis, und alle Ü70 und die kein Bier trinken wollen, haben wir dann auch Offenbach geschoben. Und darum haben wir jetzt keine 350, sondern nur 72. Ist aber auch recht ausreichend und haben dann irgendwie das als, oder ich verstehe es als Business-Netzwerk zum Treffen, Spaß haben, sich unterstützen, privat, sozial, ökonomisch, und läuft ganz gut. Aber das haben sie den Bock zum Gärtner gemacht, wenn man ehrlich ist. Aber
das ist immer die beste Lösung.
Ja, weil ich eigentlich schon bekannt bin als eher konstruktiv kritischer Teil des Verbandes.
Okay, ich meine, das ist ja auch notwendig, ne? Das ist ja auch ein internes Korrektiv.
Definitiv, weil ich glaube, wenn nicht alle Verbindungen laufen ja gleich gut, und die Frage, wo richtet man sich aus? Und wenn ich uns in Heidelberg nehme, wir sind sehr erfolgreich, wir sind wachsend, also wir haben tendenziell mehr alte Herren als vor 30 Jahren. Mhm. Und sprich, wir müssen einiges richtig machen. Ja, was wir vielleicht nicht machen. Und die Frage ist, das ist ein Punkt, vielleicht auch der Streit lange im Verband gewesen, aber ja.
Ja, ich wünsche dem KV alles Beste, dass ihr intern eure Streitigkeiten löst, Bänder anfangen zu tragen. Und,
du, mir ist das so sehr passend egal. Ich habe da überhaupt keine Aktien.
Aber was hat dich denn damals überzeugt, dass du zu deinem Bund gegangen bist? Was war das? Was hat das Gefühl in dir ausgelöst? Dass du sagst, boah, das ist der richtige Ort hier.
Die Leute. Das Team, die Prinzipien. Also das sind immer coole Leute, die einfach richtig überzeugt haben, die gerockt haben, die Gas gegeben haben, unterhaltsam waren. Und da habe ich mir 4, 5 Verbindungen angeschaut, auch mehrfach. Und war einfach die Truppe, die irgendwie in sich am geschlossensten waren, am meisten bewegt haben. Die Leute eben. Mhm.
Aber in Heidelberg aktiv zu sein, ist ja auch mega geil, oder? Also
ich kenne keine Alternative, da ich nur ein Band habe. Aber ja, definitiv mal schon, ist schon unterhaltsam.
Ich war mal ein paar Mal auf aktiven Fahrten bei euch unten in Heidelberg und ich habe es immer mega geil gefunden. Die Architektur der Häuser, dieses Feeling, überall Verbindungen. Schon
das
cool.
Definitiv. Die Präsenz ist hoch, definitiv. Auch die Bünde sind alle recht vital. Ich glaube, die Konkurrenz belebt das schon. Die Szene und auch im Gesamten. Die Häuser, ich glaube, wir haben jetzt keine schlechten, aber ich glaube, wenn ich Tübingen nehme, dann sind ein, zwei Kästen noch ein bisschen größer als bei uns in Heidelberg, muss man auch anerkennen.
Ja gut, das sind, wie ich jetzt gelernt habe, nennt man das Ultra First World Problems.
Ja, okay, gut zu wissen, gut zu wissen.
Nee, weil was ich an Heidelberg geil finde, ist halt einfach auch so die Geschichte der Stadt, vor allem neben dem Schloss oben hier, ist das nicht dieses Chor, wo Stefan George vorher mit seinem Georgekreis drin gelebt hat, beziehungsweise sich getroffen hat, und ist da halt einfach eine Verbindung drin, das ist ja auch mega geil.
Neben dem Schloss sind die Affen, dann Altlandsmannschaftler,
okay.
Afrania.
Auf jeden Fall das Haus von denen, was da direkt oben ist, also ich glaube Oberer Buckeler, wie die Straße da heißt, ne? Da war Stefan George halt zum Beispiel drin. Das ist mega cool.
Also, ich weiß gerade nicht, welche das ist, aber es gibt ja da oben genug Häuser zur Auswahl. Mm.
Aber okay. Schloss ist ja auch sehr schön. Ich meine,
Also darum hast du vollkommen recht, also Heidelberg hat bewusst nach der langen Seefahrt Heidelberg als Uniort gewählt. Das ist schon traumhaft und kann ich auch jedem motivieren. Das ist ein toller Ort zum Studieren. Mhm. Hat klassische Uni mit deinen Vor- und Nachteilen. Und da ist. Ich habe es genossen, denke ich, es war eine beste Entscheidung.
Das glaube ich dir. Was hast du denn studiert, als du noch studiert hast?
Ab und zu war ich auch in der Uni. Ich habe Politik und VWL studiert.
Ah, okay. Ja, cool. Ich habe ja auch Politik im Nebenfach studiert, aber Geschichte im Hauptfach.
Mhm. Und bin dann eben. Habe noch in Norwegen studiert und bin dann irgendwann in eine Beratung reingerutscht, um nach Hause zu kommen, so wie es ausdrücken. Mhm. Weil ich auch Spaß dran habe und mir gefällt. Und was ich immer noch haben wollte, jahrelang, und das gab es aber nicht, oder wenn nur für Preise, die ich nicht akzeptiert habe, das waren eben diese Kneipjacken, Bekäschen und oder Flaus. Mhm. Und habe 2015 bei einem großen Autobauer in Norddeutschland und bei einem strategischen Beschaffungsprojekt den Robert kennengelernt und habe ihm erklärt, was ich brauche und was ich will, weil der Robert ist Donauschwabe, also ungarisch und deutsch muttersprachlich, und hatte mich erstmal ausgelacht, dass wir mit solchen komischen Jacken rumlaufen. Seiner Ansicht nach laufen dann nur die Bauern in Ungarn auf dem Land irgendwo mit rum, in der Puster. Aber nicht die Gebildeten in der Stadt. Also da kam die Story niemals rüber. Und als ich mir erklärt habe, wie viele das sind und dass das Jacken gebraucht werden, haben wir angefangen, eben diese, also kneipjacken.de und jetzt kneipjacken.com. Wir haben beide Adressen, am Anfang hatten wir nur eine. Hatten wir erst einfach nur .com, ist aber auch .de noch. Zu überlebt und aufgebaut. Und das war einfach der Impuls, weil ich so eine Jacke dann selber haben wollte. Und haben es dann einfach alles durchdigitalisiert. Wir haben aktuell 7 Schneiderfirmen, die für uns, also wir verkaufen keine Jacken, wir vermitteln die. Das ist immer ein wichtiger Punkt, so ein klassisches Digital Online-Business, also Plattform-Business. Haben 7 Schneiderfirmen.
Kneipjacke as a Service praktisch.
Ja, so ungefähr. Nee, ganz so, eins hat sie noch nicht drauf. Das ist kein Abo-Modell oder so, das haben wir jetzt nicht eingeführt. Die Firmen sind meist, das sind familiäre Firmen, meist klein. Also eher so mit 2, 3 Leuten. Die Größe jetzt 11, die sind Abstand der größte Buch. Und de facto haben wir die ungarische Nationaltracht aber customized, die erklärt, was sie machen müssen. Und ja, die letzten Jahre hatten wir Pi mal Daumen, da sind wir mit Abstand wahrscheinlich die größten, etwa 400 Jacken im Jahr. Also nicht kumuliert, sondern im Jahr. Darum sieht mein Büro auch sehr wild aus, weil da irgendwie immer so 60, 70 Jacken rumliegen, weil die Bestellungen kommen rein und dann, bevor die wieder rausgehen, liegen die 1, 2 Wochen bei mir im Büro. Sieht immer sehr wild aus. Gut, am Anfang war das unterhaltsam. Jetzt sind meine Kollegen, ja, ist im Alltag, das ist eben nicht so fancy Shit. Gleichermaßen ist ja immer wieder neue unterschiedlichen Designs und Gestaltungen da, das war sehr unterhaltsam.
Ja, die Percussion sind schon eine coole Sache. Ich habe das damals im Fuchsenunterricht oder in der Fuchsenstunde ja gelernt, dass das ja eigentlich die Kavalleriejacken der polnischen Reiter halt gewesen sind im 19. Jahrhundert. Und was ja auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, historisch betrachtet, dass ja auch gerade die Polen als ein Brudervolk betrachtet worden sind im Vormärz, weil die ja keine eigene, also die waren ja eine Nation ohne Land durch die 3 polnischen Teilungen, die im Vormärz stattgefunden haben.
Und weil sie deutlich demokratischer waren. Die hatten ja so eine Adelsdemokratie und eine andere Sache. Und Pekesche ist heute im Polnischen, ich kann es nicht sagen, wird immer noch verwendet, das Wort. Bisschen abgewandelt. Das ist eben der warme Mantel. Und der wird heute in der Form immer noch ein bisschen im Polnischen. Ein bisschen anders ausgesprochen. Also wenn man in Polnisch als Deutsch gesprochen, wird der Begriff noch genutzt, so ein bisschen auf Altmodisch, aber noch verständbar. Ich habe eine polnische Kollegin, da war die ganz erstaunt, wo kennst du denn das Wort her? So. Und das ist eben aber Fellbesatz. Und wenn du die heutigen ungarischen Paradeuniformen anguckst, diese Winterlösung, die hat immer noch, die trägt noch diesen Namen. Eben so Pekesche in Polen ausgesprochen. Ich kann es nicht, ist aber egal, jetzt auf die Story, aber genau. Und Husar heißt ungarisch der 20. Das war so die Rekrutierungstechnik der Abstellung. Und der große Unterschied ist, die Husaren waren leichte Kavallerie. Und Dragoner und schwere Kavallerie, ich hoffe jetzt, alle unsere militärisch-hysterischen Freunde fangen jetzt nicht an, hey, das war nicht detail genug, aber nur als Vereinfacher, als begrifflich. Und diese Uniform eben haben die Studenten ja mit zur Uni genommen, um da getragen. Und so kam dann die jeweilige, jeder Bund in ein eigenes Design. Und was ich dann sehr unterhaltsam finde, ich brauche eine Jacke, kriege häufig Anruf, und also wie unsere Jacke eben aussehen. Und wir haben 2000 Bünde in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die dann alle schon umfangreich verschiedene Designs, Traditionen haben und Gestaltung haben, wo auch die Paradeversion, wenn man bei Cash sich auch stark unterscheiden kann zur Kneipjacke oder auch gar nicht. Also da gibt alle Variationen, was man sehr unterhaltsam ist. Leute immer so sagen, ja, wie bei uns ist, ich habe keine Ahnung, es gibt 2000 Clubs, ich habe keine Ahnung, wie bei 2000 Clubs das geregelt wird. Aber jetzt, ja, und aber diverse Designs, also 1 Reihe, 2 Reihe, also von 3 Knopfreihen bis 7 Knopfreihen. Wir haben auch schon einige gemacht mit Schalkragen, also wie so ein Smoking, also diverse Designs und auch von, wie die Figuren ausschauen und so. Ich würde sagen, es gibt so 6, 7 klassische Figuren für die Kordelreihen. Und dann hast du aber auf einer Arm, Schulter, Rücken noch viel mehr Variationen. Und nach meiner Ansicht nach, also da ich jetzt viele Jacken gemacht habe, letzten Jahr, das als vor 15 nimmt, der größte Unterschied ist de facto der Lametta-Faktor, sprich die Cashner haben einfach viel mehr Lametta dran, vereinfacht gesagt, als die Kleidbank. Das ist der einfachste Unterschied, aber sonst im Detail, das ist sehr stark die Verbindung fixiert, abhängig. Da kann man, glaube ich, jetzt keine über sonst größere Filmmuster machen. Da gibt es so Ortsfixierung noch ein paar andere Sachen. Oder Burschenschaften haben ein, zwei Motive, die sie meist haben, Verhältnis, was die anderen haben. Viele Kattos haben von Van Rien die Jacken sich jahrelang besorgt und haben die einfach gefühlt so 40 Kordelmeter dran. Die meisten haben nicht mal 20. Die dann komplett überladen sind. So. Da gibt es diverseste Sachen. So, ja, genau. Und häufig auch Tradition. Und dann ist es so und dann verändert sich nichts mehr.
Ich bin parallel gerade auf eurer Webseite kneipjacken.de. Also bei uns im Bund ist es so, wir haben einfach die klassische. Also das ist einfach mit den schwarzen Kordeln und wenig Sonderschmuck.
Sehe ich genau, grade. Und das, genau. Was mir am wichtigsten ist, dass Leute im Grunde ein eigenes Design haben, eine eigene Jacke haben. Und das kann so Kleinigkeiten sein, ob man irgendwie zwei Ringe hat oder drei Ringe am Arm, also als Beispiel oder sowas in der Form. Das sind so, das ist mir wichtig, dass jeder Bund seine eigene Jacke hat, so ähnlich wie du hast ja auch ein eigenes Band und Mütze, die dann auch irgendwie eine Story haben. Und bei den Jacken ist es ähnlich. Und das ist mir persönlich wichtig. Also, ja, weil ich das nicht für Geld mache, de facto, sondern eher für die Story und weil ich immer witzige Leute kennenlerne. Und das ist eigentlich der Hauptmotiv, eigentlich, was ich da habe. Also sprich eher eine indirekte als eine direkte Kapitalisierung, weil ich in der Beratung arbeite und da sind ein paar Leute kennenlernen, witzige Leute kennenlernen, irgendwie, ob es beim Prüfprojekt ist, zu Kunde, Lieferant, was auch immer, ist immer ein Gesprächspartner. Das ist immer praktisch und das dafür ist einem viel attraktiver und interessanter für mich persönlich. Und dafür ist der Markt zu klein und darum haben wir uns auch gegen entschieden. So eine, also wir müssen nicht davon leben, das ist wieder der entscheidende Punkt, wieso wir auch diese günstigen Preise halten können und machen. Wo wahrscheinlich ein, zwei Konkurrenten, die heute zuhören, vielleicht das nicht so toll finden, wie ich das jetzt gerade toll finde. Weil natürlich dann wir den Markt preislich natürlich hart kaputt gemacht haben, muss man ganz klar sagen.
Ja, absolut. Ich kenne Preise ab 300, ab 800 Euro kannte ich ja nicht früher.
Ja, genau. Und das macht Problem, die ab 175. Ja, genau. Das ist aber, muss man sagen, dass da auch der Teaserpreis, das gebe ich offen zu, da musst du schon ein paar mehr nehmen. Das ist nicht eine Jacke, das sind 30 Jacken. Gebe ich auf zu, 30 Jacken hatten wir auch schon. Wir haben auch ein, zwei Bestellungen gehabt, die weit über 30 Jacken sind. Das sind so eine Massenbestellung, wo die Schneider dann vor Einzelproduktion so einen Manufakturcharakter gehen und dann funktioniert das bei alle Seiten in der Form.
Man macht den Kanban-Board, ne? Mit 30 Reitern und dann
genau das, genau das. Und was, wenn man uns merkt, aber ist aktuell, da machen wir auch kaum Werbung. Gar keine eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Wir können ja Bilder posten von den Jacken, von diesen Jacken, so viel die gemacht, jene gemacht und so. Weil wir einfach Angst haben, dass noch mehr Bestellungen reinkommen. Das muss man offen zugeben, dass die Produktion ist das Hauptproblem, weil einfach es gibt Fachkräftemangel, nicht genug Schneider, die das können und wollen. Um das zu beschreiben, wir haben einen Schneider, da ist der Enkel lieber Eisverkäufer in England als Schneider beim Opa, weil einfach das mehr Geld gibt. Und so hast du einfach einen Fachkräftemangel auch in dem Thema. Wir zahlen den Schneidern auch mehr Geld, als wenn sie Ungarn lokal verkaufen. Einfach um die Kapazität an uns zu binden. Genau. Und wir haben ein Kapazitätsproblem. Also wir schaffen nicht schnell genug zu liefern. Nach unserem eigenen Anspruch. Kundenwünsche sind sowieso immer gestern. Die Leute rufen mir an, dann, hey, wir haben jetzt Pfingsten, Stiftungsfest, schaffen wir noch Jacken zu liefern? Meine Frage ist nur, welches Jahr? Weil dieses Jahr definitiv nicht. Also das ist ja jetzt in zwei Wochen oder drei Wochen. Das ist nicht dein Problem. Also, nee, das ist unmöglich. Also wir brauchen mehr als drei Monate. Und das ist natürlich so vom dem Amazon verseuchten Online-Handel, Erwartungsmanagement. Heute bestellen, 24 Stunden rege ich mich auf, wenn es nicht da ist. Ist natürlich unsere Story hart oldschool, ist ja noch schlechter als Quelle und Neckermann, die pleite gegangen sind. Thema Lieferzeiten. Da sind wir schlecht. Oder nicht gut genug, sagen wir so. Aber da haben wir aber aufgrund Kapazitäten einfach, sind wir ein bisschen gefangen, einfach abgestrichen. Wir versuchen das zu steigern, aber ja, der Markt ist leer gebombt. Es gibt da nicht so viel Schneider, wie wir bräuchten.
Ja gut, mit der Erwartungshaltung, das ist ja wirklich ein großes Problem, was ja auch ein paar Couleurhändler, mit denen ich Kontakt habe, halt mir auch erzählt haben, dass die Leute dann mittags bestellen und dann, wenn sie dann an der Theke versunken sind, dann nachts um 3 dann da anrufen und fragen, wo bleibt die Bestellung? Das, ne, ist alles schon vorgekommen. Aber ich weiß, ja, Handwerk bei euch, ungesehen. Das dauert halt. Ne? Ich meine, ja, wenn man sich einen Maßanzug machen lässt, den nimmt man ja auch nicht am Ende mit nach Hause, sondern es dauert ja dann nochmal ein paar Wochen, bis der fertig ist.
Ja, plus die meisten denken, hey, du kannst doch nächste Woche anfangen, ja, aber wir haben ja schon noch eine Art Backlog von Aufträgen, die auch schon warten. Und ich fange jetzt nicht, kommt ja nicht der Auftrag ein, der als letztes bestellt hat, sondern der am längsten wartet. Und das ist dann so ein, ja, darum haben wir haben gleich einen Stau, das geht auf und zu. Darum brauche ich ja jetzt auch nichts voll lügen, aber das ist eben die Probleme, einfach wegen den nicht ausreichenden Schneidern. Aber darum machen wir keine Werbung. Mhm. Weil wir jetzt mit Knöpfchen und Jacken jetzt schon am Unterkante unten belaufen, also wirklich, also wir kriegen die nicht hin. Und das ist schon eine Menge eigentlich, aber wahrscheinlich Potenzial, würden wir sagen, sind wahrscheinlich das Doppelte. Mhm. Wenn man aber, weil mit dem Preis-Leistung-Konstellation ein bisschen günstiger, als wenn du einen Anzug kaufst, das Niveau ist, mal der gute alte Polyester aus von C&A haben ausgenommen, bist damit günstiger in der Gruppenbestellung und das ist natürlich noch attraktiv und so zu lösen.
Es ist ja auch ein absolutes Marktproblem, was ihr da löst. Also wenn ich an meinen Bund jetzt denke, wir haben die Pecation, also wir sind 63 gegründet, bis 2014, 15 getragen. Also über 50 Jahre haben wir diese Jacken getragen, weil uns einfach 800 Euro pro Jacke so dermaßen abgeschreckt hat, dass wir die durchgetragen haben. Bis zum Glück bei unserer Konstante ein Rohrbruch passiert ist, wo wir dann neue kaufen mussten.
Ja gut, ja, definitiv. Und wenn ich zu Hause erklären muss, ich kaufe für 800 Euro eine Jacke zum Saufen, ich bin auch nicht sicher, ob das dann alle Partner dann so richtig unterstützen.
Die richtige schon, definitiv.
Ich möchte es kein richtiger falsch sagen.
Die würde dir auch eine zweite kaufen.
Vielleicht haben auch einige den Zweifel, dass der die richtige Dame ist. Das möchte ich jetzt nicht, hier keine Selbstzweifel erzeugen zu Hause. Nee, ist ja absurd und so eine Paradekonstellation mag das okay sein, aber ja, und darum haben wir das den Need gesehen und haben es aufgebaut und wir haben es mal durchkalkuliert als Case, um mal ein paar Zahlen reinzuwerfen. Wir haben das im Grunde Kneippwerke weg von einem Sharing-Gut zu einem Individualgut entwickelt. Also so ein bisschen das, wir haben am Anfang ein bisschen geworben mit dem iPhone der Textilwirtschaft, also voll der Game-Changer des Business. Mhm. Eine Textilbranche, klar, ein bisschen subkulturell, ein bisschen Nische. Also Pi mal Daumen würde ich sagen, es sind etwa 1000 Jacken Bedarf mit dem Sharing-Lösung, dieser Trikotsatzlösung und etwa ein bisschen über 10.000, wahrscheinlich eher 15.000 maximal sind es, wenn es in ein Individualgut ist. Mhm. Wir haben kalkuliert eben 2 Jacken im Lebenszyklus, also von Student bis tot, 2 Jacken. Da kommt man auf solche Zahlen, einfach nur als mal Zahlengebung zu geben.
Also noch einmal erstmal Größe M bei der Aktivwerden und dann XXL, wenn man dann alter Herr ist und dann, ne?
Kann sein, oder einfach nur, weil die Jacke in 20 Jahren doch aus dem Leim geht. Oder kaputt ist oder was der Geier was. Durch die Performance eben.
Was ich mega cool fand, also für mich waren immer Kneippjacken so ein heiliges Gut von der Verbindung, wo es 4-5 Stück maximal von gab, wegen den Kosten, die so geschont worden sind. Und dann war ich bei den Schwaben in Berlin ADH und die hatten einfach, glaube ich, 20 von denen im Schrank hängen und auch mit den Farben halt individualisiert. Mhm. Und seitdem überlege ich mir halt auch mal so eine zuzulegen mit meinen Bundesfarben, weil es einfach cool ist, wenn du bummeln gehst und die Dinge halt anhast, weil es nochmal ein anderer Flair ist, ne? Das ist nochmal ein anderes Gefühl.
Also ich sag dir, das ist ein Punkt, aber ich denke, auch wenn du so heißt die Jacke, ja, auf einer Kneipe sitzt mit so einer Jacke und die ganze Corona umfangreich eben neben Band und Mütze auch noch die Jacke, das erzeugt eine ganz andere Corporate Identity. Ne? Okay, surprise, surprise, wir haben bei uns auf dem Haus sehr viele Jacken, da habe ich einiges organisieren können. Und das ist ja schon auch fett, wenn dann irgendwie bei uns im Bund haben wir irgendwie 75 Jacken im Total. Mhm. Also ich habe 75 Jacken im Total jetzt besorgt in den letzten Jahren. Das ist schon wie eine Wand, sage ich dir.
Ja.
Und das ist dann schon auch Thema Gruppendynamik und das ist dann schon auch unterstützt auch die Stimmung denn.
Ich meine, die könnte man ja auch zu einem, du hast ja gesagt, eben individualisieren. Das könnte man ja richtig zu einem Modegut halt auch umstrukturieren, ne? Und in Preiskategorie von einem Sakko, dass man dann halt verschiedene Varianten von Kneippjacken halt auch rausbringt. So wie zum Beispiel also, die schweren für den Winter, aber halt so leichte, sagen wir mal, an Neapel orientierte Kneippjacken für den Sommer, die ja, fesch aussehen.
Wäre möglich, aber unsere Schneider sind doch sehr traditionsfixiert. Dann gibt es die eine Lösung und wenn wir dann so ein bisschen fancy Shit machen, dann gucken die uns mal an und merken nur, Leute, also zum Beispiel die Schalkragenlösung das erste Mal haben wir uns auch angeguckt, was soll der Blödsinn? Also die Smoking-Lösung. ja. Oder irgendwie so mit, da muss noch ein Einstecktuch da oben rein und so. Wir haben die fantasievolle Sachen gemacht, wo die alle dachten, die Schneider meinten, was soll denn der Fehlefanz auf Deutsch?
Ich schicke mal ein Foto, die müssen zu meinen Belgian Loafers passen.
Wir haben jetzt vor ein paar Tagen haben wir einen Morgenmantel gemacht im Kneippjackendesign. Riesenaufwand, weil es so ein spezielles Kamelhaar-Textilien sein mussten, alles. Und der so richtig lang ist und groß ist mit Kordel und ganzem Passament und so. Ja, sehr unterhaltsam.
So ein Thomas Mann-mäßig dann im Morgenmantel.
Ja, genau. Was witzig ist, war kein Corpo. Er fand nur dieses Design so hübsch und hat uns darum das umgesetzt. Das kostet sich halt für gleichermaßen, finde ich das so unterhaltsame Sachen drum. Habe ich da Spaß dran.
Ja, mega cool. Genau. Ja, schön. Das ist auch eine coole Sache. Also ich finde das eh cool, was auch sich so wirtschaftlich in den letzten 10, 15 Jahren in der Corpo-Welt einfach getan hat. Ob es jetzt neue Couleurhändler sind, die entstanden sind oder Produkte wie den Octopod. Der ist ja ursprünglich ja auch aus der Gruppe von uns, von Corpomeme von einem heraus entwickelt worden, der das ja dann verkauft hat. Und so viele andere Sachen, also auch oder digitale Produkte wie Corpomeme zum Beispiel oder jetzt hier dieser Podcast. Es hat sich einfach so viel getan und ich meine, das macht ja unsere Bubble auch noch viel attraktiver und wenn du jetzt auch noch hingehst mit deinem Partner und diese ganzen Kneipp- und Pikeschen jetzt auch noch erschwinglich machst, das ist ja ein Traum.
Danke für die Blumen. Nee, definitiv und ich glaube, mir ist ganz wichtig, da, also ich stehe dazu durch und durch, ich glaube auch, ich lebe das auch im Job, im Alltag etc. Ich halte es nicht in den Berg, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dadurch erzeugt das Netzwerk auch, glaube ich, seine Dynamik und seine Kraft und auch das Verständnis. Und ich glaube, mir das mal geholfen. Und die meisten finden, ich bin ja Weltmarktführer mit dieser Story geworden.
Ist natürlich auch ein Champion.
Ja, genau. Ist, auch immer ein guter Lacher auf eigener Seite. Und darum müssen wir super Tür öffnen. Also von der Warte bin da also, dass man da vielleicht einzelne Leute zerkratzt, das stört mich jetzt nicht so. Weil ich glaube, die Personen, mit denen habe ich auch keine Zeit, mich zu beschäftigen. Weil die Antifa und Co. sind jetzt nicht so meine Zielgruppe in beruflich, privat, auch sozial nicht.
Noch nicht?
Skeptisch. Okay. Ich habe leider eine Leistungsfixierung und ich bin der Überzeugung, Arbeit muss sich lohnen und nur auf das Geld anderer Menschen zu verteilen, ist mir fremd. Darum ist St. Martin auch kein Sozi gewesen.
Er war Christ.
Genau, und hat eine eigene Kittel verteilt und nicht eine fremde Kittel. Das ist ein minimaler Unterschied. Das ist mir fremd.
Wofür er ja eine Nacht im Knast gelandet ist, weil er das die Militärausrüstung beschädigt hat.
Ja.
Ja. Spannend. Da bin ich aber gespannt, wie es da weiter bei euch geht mit den Kneippjacken und den Pikeschen.
Ja, wir brauchen neue Schneider, dann können wir ein bisschen noch mehr Werbung machen. Aber ja, genau.
Was ist denn hier in Deutschland? Sind das alles Offshore-Schneider oder sind das doch durchaus noch der ganz klassische Klaus Wilhelm mit seiner Schneiderei um die Ecke? Oder?
Meinst du jetzt unsere oder meinst du Konkurrenz?
Nein, eure.
Und es sind alles ungarische Schneider. Alles Ungarn.
Alles Ungarn, okay.
Alles Ungarn, ja. Und wir haben dann eben eine Einkaufsgemeinschaft kreiert und der Robert ist eben der Beschaffer und der hat dann einfach die Beschaffungsprozesse für die Schneider optimiert, dass die bessere Preise bekommen etc. Und so haben wir das vom ersten bis zum letzten Punkt ein bisschen verbessert, sowas wie, weil die Schneider sind eben, ja, die sind Schneider, die sind jetzt keine Profi-Einkäufer und verhandeln mit irgendwelchen Textilien und Köpfen, Kordeln etc. und so. Genau.
Das okay. Ist gut, genau.
Ja, aber ich weiß hier, Gabo und Victor mal unsere man kennt sich, die machen auch noch recht viele Jacken, die sind ja in Ungarn und die haben auch die gleichen Zulieferer, es gibt nicht nur drei Kordelproduzenten, Anführungsstrichen und so, von daher man kennt auf dem Markt, wie es so läuft, genau. Aber die müssen davon leben, von daher sind sie ein bisschen teurer als wir, aber die machen auch, man kennt sich, die haben auch gute Schneider von der Palette.
Ja, cool.
Genau. Und dem mache ich das ja dazu leben und stehe. Darum haben wir überlegt, Thema Beratung. Es kam in Berlin auf, das ist der zweite Thema, dieses Thema Tassentreff. In Berlin gibt es jetzt viel zu viele Events. Und jeder Verband macht da irgendwie ein Treffen und alle wollen da irgendwie Leute. Und dann war klar, dass man da irgendwie ein Nischenprodukt benötigt oder eine Gruppe bedienen muss, die noch keine eigene Runde hat. Mhm. Und es gibt so ein bisschen CDU-Dunstkreis, so ein bisschen die katholischen Truppen arrangieren sich da ein bisschen zum Treffen in diesem Politikbubble, aber sonst nicht. Mhm. Und haben sich überlegt, hey, das ist zu nischenhaft, zu Politik als auch zu Kato, ist vielleicht nicht so Massen. Und haben überlegt, lass uns doch einfach ein Corpo-Treffen machen, so ein Business-Afterwork für Corpos. Gleichermaßen auch offen für andere, aber gleichermaßen als Orientierung. Mhm. Und so, und haben überlegt, jedes Kind braucht einen Namen. Und ja, lass noch Tassentreffen nennen. Die Pötte voll machen so ungefähr. Und dann Low Profile, da gibt es eben klassisch ein bisschen Bierchen und eine Bratwurst auf die Faust und dann ist gut. Und dann treffen sich dann irgendwie 20, 30 Korpus divers. Wir laden ein bisschen bunt ein und trinken ein bisschen was, ein bisschen Afterwork eben so. Nach der Arbeit geht's los, aber auch dann ist nicht Volleskalation, sondern dass dann irgendwie mit Brüllen saufen bis morgens um vier, das nicht, sondern eben dann auch weniger aktive, eher.
Da merkt man, dass das von einem KV organisiert worden ist.
Wieso?
Nein, Spaß, weiß nicht, was vor vier morgens endet.
Nee, bei uns geht's immer darum, es ist ein Afterwork und Afterwork ist ja noch ein bisschen Business-Charakter.
Ja, klar.
Und auch dann hier eben.
Ich wollte nur ein bisschen knattern.
Ach so, ja, hab gar
nicht. Das war häufig zu selten in dieser Sendung. Wir sind immer so
froh. Echt? Das ist gut. Ja, das, ja gut. Nehme ich den Handschuh jetzt mal auf und uns geht es einfach um Business. Das ist eben ein Afterwork und kein Bullsaufen, da gehe ich woanders hin, wenn ich Lust drauf habe. Da war eine Marktrückgang, kam witzig an und auch haben es in Frankfurt adaptiert und ja, ist mir sehr unterhaltsam. Papierchen und ein paar Leute treffen sich und die meisten Firmen trauen sich eben nicht, Corpus in der Form so irgendwie als Event so darzustellen. Mhm. Und da haben wir, weil wir recht viele bei uns in der Firma haben, auch keine Scheu, sondern auch die nicht kooperierten, ja, kennen das gar nicht anders und werden auch ein bisschen höflich mitgenommen und so. Und zum Beispiel hatten wir 21, genau, war ja mit Corona noch ein bisschen gebeutelt, haben wir bewusst in Heidelberg die Firmenfeier gemacht und haben das Haus gemietet, mein eigenes Haus gemietet, vom alten Hausbau vorhin. Weil, wo kommst du sonst mit so vielen Leuten runter? Mhm. Club und Kneipen waren klar, dass es nicht so richtig geht. Und haben dann das Verbindungshaus dankerweise für die Party machen dürfen. Und da waren die ganzen nicht kooperierten Kollegen gleichermaßen Spaß dabei. Ach, ich bin kein Freund vom Gendern. Darum also, bevor jetzt hier irgendwie die Damen sich nicht angesprochen fühlt, ich nutze das generelle Maskulinum und denke, das ist richtig so grammatisch.
Das sehe ich auch so. Ja.
Genau.
Ja, cool. Ich meine, das ist ja toll, dass du da dieses Engagement auch da in diesem Punkt halt auch an den Tag legst, weil du bist ja dann da auch ein Katalysator. Du bringst ja wieder dann Leute zusammen. Du strickst Netzwerke. Ich meine, du schaffst ja damit auch einen nicht sichtbaren wirtschaftlichen Mehrwert, weil Leute sich kennenlernen und zusammen Geschäfte abschließen. Und,
definitiv.
Und du bist ja dann am Ende derjenige gewesen, der sie zusammengeführt hat. Und es hört sich auch cool an, ne? Mit einer Bratwurst in der Hand und ein Bierchen in der anderen und dann sich austauschen. Weil ich denke mir, es fehlt mir halt zum Beispiel hier in Düsseldorf und Umgebung halt auch so dieser Austausch in der Art und Weise, dass man sich halt auch mal so auf dem schnellen Dienstweg kennenlernt und das Vertrauensverhältnis, also auf der Ebene der Bundesmitgliedschaften dort, ja, haben zu können. Ich meine, gut, in Berlin und Frankfurt, das sind ja so auch so, ne, Hotspots der Consulting-Bereiche und auch
Ja. Gut, aber was man dir auch sagen muss, ich glaube, die großen Verbände haben alle ihre Regeltreffen, Stammtisch, wie du es nennen magst. Mhm. Glaube ich definitiv. Aber ja, so interkooperativ ist da meist irgendwie gibt es Vereinigungen, auch hier in Frankfurt. Aber irgendwie so, das ist so ein bisschen die Dynamik, ist da ein bisschen, weiß nicht. Ist okay, die machen einen guten Job, eine andere Marktlücke. Aber ja, ich glaube, bei uns war das ein. Ich kann nur jeden motivieren, das zu machen. Ich glaube, es gibt überall mehr Corporate, als man denkt. Mhm. Muss ich natürlich jetzt mal alle kennen, weil man kennt meist unsere eigene Bubble und dann nehmen viele dann deutlich mehr Verbände und Kram und auf den man am Anfang zu stark keinen Zugriff hat. Mhm. Da muss man natürlich ein bisschen durchhalten. Und dann verbreitet sich das ja auch, dass man, wenn jetzt Berlin und Frankfurt nehmen, wenn auch andere sagen, hey, nächste Runde Bescheid geben ungefähr, das ist so. Das ist ja auch sehr, und so einfach dann auch, nicht jeder kann mehr, darum ist es angenehm eigentlich.
Ja gut, ich meine, das hängt ja auch damit zu tun, zusammen, dass auch vor allem, bei, glaube ich, bei den Big Four zum Beispiel sehr, sehr viele Corpus hier halt auch arbeiten, ne? Und halt auch so andere Wirtschaftsprüfungsunternehmen, da sind ja auch immer die Corpo-Dichte.
Aber obwohl so hoch ist die auch nicht, ist immer nur groß, die Boot und darum sind natürlich auch die Quantitäten mehr. Aber weißt du eigentlich, wie die Big Four heißen?
Wieso?
Ja, wenn sie gut wären, wären sie die Good Four. Thema Knattern. Und das kann man nicht oft noch wiederholen, die sind einfach nur groß, aber gut sind die nicht. Das ist immer, mit denen zu arbeiten, ist immer ein Graus. Das ist immer, ja klar, haben die auch ein paar gute, aber das ist eigentlich immer nur ein Graus, wenn ich fragst. Das ist immer so, oh, nicht schon wieder die Vögel. Weil die einfach, Performance ist immer so ein bisschen semi-geil. Aber gut.
Dann lass uns doch jetzt mal die schnelle Fragerunde machen.
Oh, gerne.
Ötti, Pilz oder Rouge?
Pilz.
Lachsjacke oder Steppjacke?
Beides, abhängig vom Wetter.
Mütze oder Tönnchen?
Mütze.
Segelschuhe oder Loafer?
Timbies.
Socken rot oder grün?
Beide Farben mag ich nicht. Ich trage gelb.
Pullokragen oben oder unten?
Kann man hier runterklappen?
Sylt oder Mallorca?
Schwierig. Ich nehm C.
Was ist für dich buchsig?
Ein positiver Begriff, ein Mindset. Ich glaube, spießig, besser angedresst als die komischen Dödels da mit Jogginghose. Gleichermaßen ein bisschen konservativer, ein bisschen liberaler. Das ist buchsig. Und immer ein bisschen, irgendwie ein bisschen zu frech, ein bisschen zu arrogant. Bis zu Porsche, ja.
Und was ist für dich frittig?
Oh Mann, da gibt es in Deutschland viel zu viele Beispiele, tragischerweise. Low Performance, Sozialumverteilungswünsche und einfach Kacke sein. Das ist frittig. Sauferpisser, die ganzen klassischen Loser.
Ich hasse das, wenn Leute schon um 10 vom Haus gehen wollen, weil sie müde sind.
Ja, genau. Solche Typen.
Und welches Haus findest du außer dein eigenes am schönsten?
Ich glaube, es gibt viele coole Häuser. In Heidelberg finde ich das Alemannenhaus gut. Mhm. Große, gepflegt. Die haben genug Kohle, merken wir wieder. Sehr hübsch. Aber ich glaube, so in Deutschland gibt es viele coole Häuser. Was ich in Münster ziemlich cool finde, sind die Bootshäuser, die sie da haben. Das ist natürlich eine eigene Sache. Oder in Freiburg die Berghütten. Das sind natürlich so ein paar Gemix, die einfach so ein bisschen aus dem Raster fallen. Das finde ich mal beides sehr interessant.
Ja, schön. Cool. Siehst du denn noch Marktlücken für weitere Couleur-Produkte, die jetzt absolut überteuert sind, die man viel günstiger herstellen könnte, wenn man, sagen wir mal, die richtigen Produktionswege geht, so wie du das gemacht hast mit den Kneippjacken und den Percussion?
Gute Frage. Ich glaube, das Problem ist, dass viele von unseren Artikeln sehr handarbeitslastig sind. Also den Customizing, ob du den Zipfel nimmst. Ich habe auch schon als nichts schlagen, habe gemerkt jetzt ja, diesen Fechtbereich mal angefragt. Ich habe in meiner Familie hatten eine große Metallfirma und das mal durchthematisiert, Thema Arbeitsschritte und so. Und klar könnte man das in der Ukraine machen. Zwinker, Zwinker, doch damals aus der Ukraine überlegt. Aber das Marktpotenzial ist nicht häufig nicht so groß, dass das irgendwie skalieren kann, das Thema Stückzahl. Wo einfach das Problem ist, dass du in so einem kleinen Manufakturcharakter bleibst und das ist häufig das Hauptproblem, Thema Preis.
Die Mützen sehe ich zum Beispiel als so ein Produkt an. Die braucht jeder Corpo. Also es gibt selbst die nicht farbentragenden oder die farbenführenden, sagen wir mal so, die haben immer Mützen an Und die kosten halt ein Schweinegeld. Und immer teuer.
Was kostet eine Mütze aktuell?
Keine Ahnung. Mittlerweile, glaube ich, fast 100 Euro das Stück, 120 Euro das Stück. Das ist schon happig. Also,
ich ja, wenn ich
so 40, 50 Euro kosten würde, wäre schon cool.
Ja, bin ich abschweigen, aber ich glaube, dafür gibt es viele Mützenformate. Mhm. Die haben sich auch, wurden auch schon gefragt, ob es im Bock gab. Und wenn ich jetzt einen hochwertigen Hut kaufe, dann bin ich auch nicht viel weniger los. Weil jetzt noch viel mehr. Also ein hochwertiger Hut, den kriegst du nicht für 200 Euro.
Ja.
Thema Arbeitsaufwand und das ist so. Und weil es so viele Formate gibt, so viele dusselige Formate. Also darum ist das Skalierungscharakter nicht so hoch. Dieses Customize ist mir der Killer.
Ja, mit den günstigen Zipfeln hatte ich ja im April die Zusammenarbeit mit Couleur Fetisch. Da haben wir ja für 29 Euro einen Zipfel rausgebracht, damit wir wieder mal Preise von 2009 hatten. Und ist auch schön, ist gut abgegangen. Also sind einige Bestellungen eingegangen. Und ja, da war ja dann unser Corpotalk-Logo unten rechts vorne auf dem Mittelschieber drauf und daneben dann der Zirkel. Also ganz klein und dezent. Ne? Also jetzt
aber, du, wenn sie das rechnet, das ist eine coole Aktion, aber ja. Aber wenn ich habe jetzt nicht so viel Zipfel wie viele vielleicht.
Ja, aber ich meine, Zipfel tausche, egal wie die Politik im Bund ist, immer mit ein, zwei Leuten mindestens. Und ich habe jetzt so viele Horrorgeschichten gehört von Leuten, die Zipfel bestellt haben. Dann haben die über ein Jahr drauf gewartet und dann haben die 70 Euro gekostet. Und das sind also.
Okay. Das liegt aber auch daran, dass ich glaube, viele Couleur-Händler, ich will es keinen beleidigen, aber umfangreich verbimmelt sind und dann auch nicht so viel Kette kriegen zum Teil. Darum gab es vielleicht in den letzten Jahren Umstand, auch Veränderungen, also wo man früher bestellt hat und heute bestellt. Aber nee, ich habe schon ein paar mehr Zipfel dran, aber liegt daran, ich habe bam, 8 Leibverhältnisse. Mhm. Und darum habe ich da schon dann wegen diesem natürlich 8 Leibverhältnisse Zipfel dran. Das ist natürlich dann, weil sonst habe ich da fast gar nichts dran, aus verschiedensten Gründen.
Okay, ja, das sieht ja jeder so, wie es sieht.
Genau. Genau. Was hat eine Frage? Was hat dich motiviert, diesen Corpo-Talk hier aufzubauen? Was motiviert dich dazu? Das fand ich einmal ganz spannend.
Ja, was waren die Gründe, hier diesen Podcast zu gründen? Es fing damit an, dass ich eigentlich, ich promoviere ja noch extern, also ich arbeite nicht nur Vollzeit, sondern mache diesen Podcast und ich schreibe meine Doktorarbeit gerade.
Und hast noch Familie und schläfst wenig.
Genau, ich bin auch Verbindungsvorsitzender bei uns, bin ich auch. Also wir haben eine Satzungsreform durchgeführt. Der EV, diese Geschäftsführung, ist entkoppelt von dem Altherrenvorstand aus diversen Gründen.
Klar.
Und ja, das mache ich auch alles. Und ich hatte mir eigentlich geplant gehabt, einen Podcast mit einem wissenschaftlichen Institut zusammen zu machen, wo wir im Zuge des Kontexts meiner Dissertation Fachleute interviewen, weil ich hatte das ganz, ganz große Glück, dass ich eine Mentorin hatte, die das Forschungsfeld, wo ich promoviere, in den 80ern eröffnet hatte. Und das war so die unwahrscheinlichste Freundschaft, die entstanden ist. Ich hatte eine Frage, ich habe ihre Telefonnummer bekommen, E-Mail bekommen, die hat dann, lass mal telefonieren. Die war 80 Jahre, die Frau. Frau Dr. Baumeister hieß sie. Daraus haben sich halt 5, 6 Telefonate pro Woche entwickelt. Die hatte ein mega Fachwissen. Und wir hatten ein sehr, sehr enges Verhältnis auch zueinander und dann ist die über Nacht verstorben an einer verschleppten Lungenentzündung, von der sie mir nichts erzählt hatte. Und da dachte ich mir, fuck, das ganze Wissen ist weg von ihr. Und klar, natürlich der menschliche Verlust auch, der da drin war, weil sie, ne, man kennt das ja so wie aus Filmen, dann gibt es ja diese uralte Frau, die dann der Mentor wird, wie so ein Meister Yoda, der da auftaucht. Und man ist dann so der Anakin auf dieser eigenen Heldenreise. Und da war das Wissen weg. Und dann wollte ich mit einem Institut halt die ganzen noch lebenden Wissenschaftler interviewen, die damals mitgemacht haben und halt jetzt die aktuellen, um sozusagen einmal Rundumschlag zu machen, wir sichern das Wissen in so einer Art Oral History Projekt. Ja, und dann ist aber das Institut abgesprungen, weil die meinten, ja, der Aufwand mit der Reichweite ist ja schwierig. Und ich habe in der Zwischenzeit für meinen Bund, für die Burschenschaft Gotje Düsseldorf, das sieht man auch auf der Webseite, 3 Podcast-Folgen mal aufgenommen gehabt, um ein bisschen zu üben, damit wir ein bisschen reinkommen, damit ich nicht wie der letzte Idiot dann vor den Wissenschaftlern halt da sitze. Und ja, haben wir 3 Folgen gemacht und dann habe ich die ausgestrahlt, noch damals ohne Host auf der Webseite, ein bisschen immer über die Instagram-Seite Werbung gemacht. Und irgendwann kam dann halt ein Corpo an, den ich halt wirklich, sagen wir mal, als ehrlich einschätze, der auch sagt, wenn etwas scheiße ist, dass er einem ins Gesicht sagt, das ist scheiße. Und der hat dann gefragt so, wann kommen denn neue Folgen? Da dachte ich mir, wie? Also wenn der schon fragt, dann gibt es wahrscheinlich Hunderte oder Tausende von anderen Corpus, die auf diesen Content Bock haben. Und dann habe ich mit einem Teammitglied ein bisschen rumgesponnen dann haben wir gedacht, so, ey, wenn wir doch so einen Corpo-Podcast machen, dann können wir die Leute interviewen und dazu Themenfolgen machen aus den verschiedensten Verbindungen. Ja, und dann haben wir halt ein Business Model Canvas halt entwickelt. Da haben wir dann halt mit der Key Value Proposition, die wir uns da praktisch rausgearbeitet hatten, viele Sachen dann überlegt, die da gepasst haben, also von dem Community-Gefühl über bis hin zu der Außenrepräsentation, die eigene Interpretationshoheit bei uns, zu uns Corpus zurückzuhalten, anstatt immer zu warten, dass vielleicht irgendwann mal ein uns gut gesonnener Journalist kommen könnte, der das Ganze mal so ein bisschen authentisch darstellt, wie die Satisfaktion-Tatort-Sendung, das halt selber zu machen. Und ich habe halt scheiß viel Geld in meine Ausrüstung halt gesteckt. Wir sind jetzt mittlerweile bei fast 3000 Euro mit allem drum und dran, mit dem Studio und den SM7Bs, die ich unten habe und jetzt hier dem MV7, die kosten halt allen Heiden Geld. Und das war halt so einer der Gründe. Und ich habe auch keine Lust mehr, mich immer vor Fremden für die beste Zeit meines Lebens halt zu rechtfertigen. Und daher möchte ich halt, dass viele Corpus einfach an die Öffentlichkeit treten, mit mir diesen Talk machen und ihre Geschichte erzählen. Weil du musst halt überlegen, früher war das ja so, du hast etwas mitbekommen in der Corpo-Welt, wenn du gut vernetzt warst. Wenn du das Glück hattest, dass du in der großen Stadt aktiv geworden bist, dass du in einem geilen Bund aktiv warst, wo jeder irgendwie jeden kannte. Und mit diesem Podcast wird Raum und Zeit praktisch auch ein bisschen noch übersprungen. Du kannst jetzt praktisch in einem unbedeutenden Studienort aktiv sein, bei einem Kackbund, kriegst trotzdem mit, was los ist in der Corpo-Welt, mal ganz platt gesagt. Und was mich halt auch immer so ein bisschen gestört hat in der damaligen aktiven Zeit, also ich war kein Kind von Traurigkeit. Ich war wirklich einer von den Schlimmen. Ich war der Erste, der im Keller stand. Ich bin der Letzte gewesen, der gegangen ist. Ich habe vor keiner Gemäßgröße Angst gehabt, sagen wir mal so. Ich habe auch irgendwann gesellschaftliche Konventionen gerne auch mal fallen lassen, wenn es dann lustig wurde. Aber ich habe mein Studium in Regelstudienzeit fertig gekriegt. Ich habe eigentlich alles, was ich angepackt hat irgendwie immer funktioniert. Und Vorbilder in der Verbindungswelt zu finden, ist schwierig, weil die meistens sind das immer die lautesten und, sagen wir mal, im Studium unerfolgreichsten Typen, ne, die Verbindung halt am meisten prägen, ne, die immer noch so mit 35 den dritten Studiengang machen, aber immer auf jeder Sache präsent sind. Und daran kannst du dich halt schlecht orientieren, finde ich. Und ich möchte, dass halt auch Leute ihre Geschichte erzählen und dass man halt auch sagt, egal ob derjenige Karfor, Wingolf, Kösener, Weinheimer, Buchse, ist, wenn er noch spannend ist, kann ich doch von ihm lernen. Und das kommt in diesem Podcast halt auch rüber, ja, hoffentlich.
Definitiv, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, wie du sagst, dass ich glaube, dass wir uns da herausstellen und auch präsentieren. Und ich glaube, aber da muss der Bund gegensteuern, wenn du den Herren damit 35 und auch rumwuseln hast.
Also den gab es jetzt bei mir im Bund nicht, aber ich habe ihn öfters mal diese Persona gibt halt es, getroffen.
Gibt schon bei einigen Bünden gibt es häufig so eine Kein-Daten, die da einfach, glaube ich, irgendwann nicht mal konstruktiv sich beitragen. Und gleichermaßen musst du eben auch Vorbilder nehmen, gleichermaßen musst du den Aktiven auch irgendwie mal Guidelines geben, wenn es dann zu aus dem Ruder läuft, das nicht passt, definitiv. Und Vorbilder, ich glaube, du hast ganz viele Corpus, die, glaube ich, sehr erfolgreich sind. Mhm. Und das nicht nur beim Fechten, Saufen und sonst was, sondern auch akademisch als auch beruflich, kann man das ganz klar sagen. Also ich glaube, das ist der am Ende ist der größere Pool. Definitiv musst du die auch als Vorbilder nehmen.
Ja, und ein anderer Punkt, den ich halt auch gesehen habe mit diesem Podcast, ist, dass es halt einen großen Bedarf an authentischen Corpo-Content halt gibt. Also womit man halt füttern kann. Ne? Es gibt halt nicht so viel. Wenn man sich überlegt, auf was sich alles gestürzt wurde, wenn es halbwegs cool und spannend war. Und dieser Podcast hier kommt einmal pro Woche raus. Ich habe eigentlich jeden Corpo, den ich jetzt hier drin hatte, egal ob das jemand war, der sich von alleine beworben hat in dieser Sendung oder ob ich ihn halt, sagen wir mal, praktisch gesourced habe, ne? Ja. Das ist egal. Jeder hat irgendwie eine spannende Geschichte zu erzählen. Und es ist ja auch irgendwo eine Anerkennung für den Werdegang des Gastes, der da halt stattfindet. Was mir auch wichtig ist, eine hochwertige Qualität. Gut, die kann ich nicht immer gewährleisten. Das hängt immer mit dem Gast auch ab, bei Remote-Aufnahmen. Aber man hat es ja vor allem in der Sendung mit Ab Nikodemus Schnabel ja gehört, weil er war bei mir unten in den verkleideten Wänden, wo der Schall aufgefangen wird mit den Top-Mikrofonen, da hast du halt die gleiche Qualität wie bei Joe Rogan. Und was gab es halt noch nicht. Und ich will halt diese Success-Stories halt teilen, dass diese Leute halt kennenlernen und sagen, boah, cool, was auf die Beine gestellt, die auch repräsentativ für das Verbindungswesen
definitiv sind. Aber ich glaube, die Resonanz ist auch recht positiv, oder nicht?
Ja, definitiv.
Oder meinst du, muss noch mehr sein? Klar, das schon.
Also ich will gerne erstmal kontinuierlich einmal pro Woche posten, also releasen. Und
ich liebe das Denglisch.
Genau, man fängt es auch automatisch an irgendwann. Genau, also es gibt natürlich jetzt nicht jede Woche, sagen wir mal, wie soll man sagen, einen Hochkaräter. Also jemand, der jetzt nicht in einer besonders also hervorragenden gesellschaftlichen Stellung ist. Das wäre auch doof irgendwo. Bei Joe Rogan hast du auch nicht immer The Rock jede Woche da sitzen, sondern viele Leute, die eine spannende Geschichte haben. Man sollte sie auch kennenlernen. Und irgendwo soll es auch eine Plattform sein, so wie bei dir, für den Austausch von Ideen und Perspektiven unter Verbindungsstudenten. Und was die Leute, die Zuschauer halt nicht so mitbekommen, ist, die Gäste vernetzen sich untereinander auch in dem Talk. Also hier gab es schon im Hintergrund echt tolle Synergieeffekte, die stattgefunden haben, die vorher nicht so waren. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich darüber reden darf. Also wir machen ja kein Doxing so in dem Sinne. Aber das ist zum Beispiel auch eine Sache, die im Hintergrund passiert. Und halt einfach die Förderung des Gemeinschaftsgefühls und des Zusammenhalts unter uns, Korpus, also interkooperativ, so wie du mit deinem Tassentreff.
Ja, klar. Und ich bin der Überzeugung, man muss sich da auch mal ein bisschen outen, mal herausstellen, dass mal einer aus der Truppe ist, aus der Tramizu, Zoo eben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil es gibt viel mehr, als man denkt und nicht von jedem weiß man's. Und von daher glaube ich, das ist einfach wichtig, dass man so ein bisschen so sich outet. Das wäre ich einfach wichtig. Und darum stelle ich mich ja gerne jetzt hier auch in die Sonne. Einfach in Hoffnung, wenn mich dann einer anruft, kontaktiert etc. Kein Problem, gerne. Bin dann mal unterhaltsam. Ich habe sogar vor 2 Jahren, wir schreiben bei uns auch bei der Firma Fortschritt, ist die Beratung, ja. Mhm. So Blogs, also so ein bisschen so ein paar Statements, so ein bisschen so Analysen und habe dann eben auch über Kneipjacken einen Blog geschrieben, so 3 Seiten. Okay. Zum Motto, wie baue ich ein Startup zum Weltmarktführer? Ein bisschen die Story eben, so also von der Idee bis zum Ende. Aha. Da haben mich auch einige Korpus, die ich gar nicht kannte, direkt kontaktiert, hey, geile Story, witzige Sache. Und so ähnlich sieht das auch diesen Podcast hier. Darum ist eben eine Option, wie du es halt beschrieben hast, sich vielleicht irgendwie ein bisschen so der Größe, die Dynamik, der ganzen Szene einfach auch klar zu werden. Ich glaube, das kriegt man sonst gar nicht mit, weil man eben seine eigenen Bubble, die nachweislich strukturiert, aber viel kleiner ist, einfach da ein bisschen da den Horizont gar nicht realisiert, wie weit er ist.
Ich meine, es ist ja ein bisschen wie bei diesem Holacracy-Konzept. Also du bist erstmal in der Bubble deines eigenen Bundes aktiv, dann bist du in der Bubble deiner Stadt aktiv und dann gibt es dann natürlich noch die Bubble des Dachverbandes, wenn du in einem Dachverband bist. Und dann gibt es halt die Gesamtkorpo-Bubble, wenn man das mal genau so betrachtet. Und das ist halt so, dass man das halt mal noch mehr kennenlernt, noch mehr Perspektiven. Das ist ja auch irgendwo eine Wissensvermittlung, die halt bei uns auch stattfindet, ne? Über studentische Traditionen, Rituale und vor allem auch Werte. Dass du halt auch über die eigenen Geschichten deines Bundes auch über hinaus wächst.
Ja, und wir haben wohl sehr viele Korpus, ne? Aber weil es mit denen sehr gut arbeiten ist. Ne? Dort haben die meisten wissen, dass sie ein bisschen Druck auch aushalten können und müssen. Mhm. Was natürlich ein Verbindungsdasein mit Studium und aktiv und so sehr cool ist. Und das überzeugt auch die nicht korporierten Kollegen und auch Partner bei unserer Firma, solche Leute einzustellen, weil sie sagen, okay, die sind einfach häufig ein bisschen härteres Holz als der klassische Gummibaum Z-Generationsteilnehmer.
Ja. Das unterschreibe ich dir voll und ganz.
Also. Und das ist der Punkt, was einfach unabhängig, wie man dazu steht, ob man selber gewählt hat oder nicht, einfach auch andere Kollegen umfangreich überzeugt. Klar gibt es noch ein paar andere Argumente. Persönlichkeit, Fachlichkeit etc. Aber ja, der Mix macht Sinn. Aber dann kann ich nur sagen, motivieren zu. Und bin da recht bis jetzt recht gut gefahren. Und kann da jeden mal das unterstützen.
Ich meine, das Coole ist halt auch so, wenn man sich die Reichweite von dem Podcast anschaut. Das ist eine Bestätigung der These dafür, dass wenn wir Korpus zusammenarbeiten, dass wir ziemlich stark sein können. Ich habe ja letzten Sonntag den 25.000. Stream geknackt. Wir sind jetzt mittlerweile bei über 26.500 also in den paar Tagen, die jetzt wieder vergangen sind. Das zeigt halt auch, dass wir als, sagen wir mal, so eine kleine Szene, die wir ja sind, also gemessen an der Gesamtbevölkerung, dass wir da schon echt Kraft haben, wenn wir uns zusammenlegen. Der Podcast bewegt sich hier in den oberen 5% immer noch nach wie vor der Gesamtheit der Podcasts in Deutschland. Das muss man sich mal vor Augen führen. Der normale Podcast hat im Schnitt 125 Aufnahmen pro Monat. Das ist so, was so ein normaler Podcast, also der in den unteren 50% halt performt, abgibt. Wir haben bei Corpotalk, das ist immer ein bisschen so fluktuativ, aktuell haben wir 6.000, wenn ich jetzt Gäste habe, so wie Paul Ehrenburg, da hatten wir in dem Monat fast 10.000 Streams. Das ist schon.
Ja gut, bei Paul ist natürlich ein anderer Schnack nochmal, da bin ich natürlich einfach ein kleines Licht. Ne?
Da sind wir alle kleine Licht dagegen. Ja, nee, aber wie gesagt, das ist halt, da sieht man halt, wir können halt auch stark sein. Und ich glaube, wenn wir so ein größeres Identitätsgefühl auch nach außen tragen würden, nicht nur intern nach, also zu ja. uns, so wie das in Österreich der Fall ist mit dem ÖCV, die geben ja sogar Statements ab, die dann von der Presse aufgerufen werden. Hier interessiert sich die Presse nicht dafür, was ein Dachverband in der Regel rausbringt. Und da müssen wir vielleicht auch irgendwann mal hinkommen, dass wir halt auch wieder in die Mitte der Gesellschaft halt rücken. Ich bin nächsten Freitag, bin ich übrigens auch bei einer Verbindung eingeladen, da bin ich der Festredner und halte genau zu dem Thema halt auch einen Vortrag. Also ein bisschen so eine Festrede dazu, dass wir halt mal die Scheu verlieren, an die Öffentlichkeit zu gehen. Dass wir nicht immer Angst haben müssen, dass irgendeine Antifa uns zusammenschlägt oder sonst wie, sondern...
Ja, das habe ich in Heidelberg nie kennengelernt. Das ist eher so ein Problem für Marburger Göttingen und so.
Mit in Düsseldorf aber, auch nicht.
Okay, gut. Aber was ich ganz spannend finde ist, es gab ja früher in vielen Orten ein Bürgerfrühschoppen, Marburg, Tübingen etc. Auch Heidelberg hat das bis Mitte der 90er gehabt. Und das ist überall ausgestorben, an den klassischen Uni-Orten, die man so denken würde, die müssten es haben. Mhm. Und ich finde es, diese Woche Donnerstag am Christi Himmelfahrt, ist es in Frankfurt am Main auf dem Römerberg, das Römerberg-Frühshop, also auf dem Römerberg-Rathaus. Dieses Jahr ist es bei der Paulskirche, aber es hat, wie auch immer, sprich denn daneben einfach, aber es ist trotzdem im Zentrum, mitten in der Stadt, und da treffen sich wirklich viele Korpus bei Bier und ein bisschen Bratwurst und Blasmusik und haben da einen schönen Christi Himmelfahrts Frühschoppen. Alle Gäste sind eingeladen, auch eingeladen heißt mitzunehmen, logischerweise selber zahlen, aber bevor eingeladen ist, falsch verstanden wird hier. Und das organisiert ja hier in Frankfurt die Badenia. Die haben angefangen damals 82, ich habe gelesen hier zum 100. Stiftungsfest haben sie angefangen und seitdem machen sie es auch schon 40 Jahre. Und das ist erstaunlich, dass Frankfurt keine richtige klassische Corpo-Hochburg-City, weil es durch Großstadt immer ein bisschen schwieriger ist als, ich glaube, so einer klassischen kleinen, konzentrierten Uni-Ort, das hier hinbekommt und das funktioniert. Und in Frankfurt gibt es nicht nur gerüchteweise eine richtig solide linke Szene. Und das finde ich dann echt cool, dass sie sich so viele hier treffen und arrangieren und dann auch das funktioniert seit so vielen Jahren. Das sagen, finde ich cool, dass sie bei denen das macht, sich dann. Das ist auch mehr Pensum. Nur die Badenia organisiert das ja alles. Letzte Runde. Finde ich beeindruckend. Finde ich cool, dass hier in Frankfurt so funktioniert und auch gelebt wird. Wir werden auch am Donnerstag hingehen mit Familie. Mit meinen drei Kindern. Und auch Freunde und so. Und Familie. Und das ist eine coole Sache auch.
Absolut.
Thema nach außen gehen, präsentieren und Statement setzen. Und wenn man ein bisschen auch Selbstkritik artikuliert. Klar ist auch bei uns in der Verbindungsszene einige Leute, die ich politisch nicht korrekt finde. Mhm. Muss ich mal sagen, wir sind nicht, das sind keine Distanz für irgendwann aufbauen, aber ich sage einfach, ich bin recht liberal und offen für vieles, aber gleichermaßen hast du bei uns auch schon ein paar Prallmeister-Experten, die, denke ich, nicht mehr auf dem demokratischen Rahmen sind, meiner Ansicht nach. Aber hey, das ist in Gott sei Dank eine Kleinigkeit, aber...
Da möchte ich dir kurz zu sagen, weil auch für die Leute, die nicht korporiert sind, die gibt es leider halt auch bei uns. Und es ist nicht nur, dass es irgendwie Leute gibt, wo man immer sagt, so stereotypenhaft, das sind rechte Leute. Es gibt die auch aus dem linken Spektrum auch in Verbindungen. Alles schon erlebt.
Ja, definitiv. Also mir geht es darum, und wenn ich auf dem demokratischen Bereich steht, das finde ich ja nicht so ganz korrekt. Da muss ich auch mal so ein klares Thema einsetzen. Was Demokratie ist, glaube ich, so weit und muss auch ein bisschen tolerant sein. Auch mal ein bisschen bei anderen akzeptieren. Das ist, glaube ich, in den letzten Jahren in Deutschland schwierig gefallen. Dass andere Meinungen so irgendwie werden so häufig dann so als Corona-Leugner und Co. dann gleich kaputt gemacht. So medial auch der Hetze, finde ich nicht ganz so passend. Unabhängig, wie ich persönlich zu meinem Standpunkt bin. Muss nicht meiner sein, trotzdem verteidige ich einige. Das ist ein Punkt. Da finde ich die Verbindung allgemein deutlich themenbreiter und auch kontroverse Diskussionen können da geführt werden, was, glaube ich, sonst gesamtgesellschaftlich leidet, meiner Ansicht nach.
Ja.
Und das finde ich gut. Und darum finde ich auch cool, dass wir da jetzt alle Verbände sich da hinstellen und die Jungs vom CV das so gut organisieren von Badenia. Und da ein großes Fest machen, sicherlich mit keiner Zahl. Also die 2, 3 Leute, also keine kleine irgendwie Truppe. Das ist schon eine große Veranstaltung, die da ist. Und das ist dann schon auch mal sehr beeindruckend. Das Thema Statement rausgehen, auch optisch. Und das ist ein fester Termin der Antifa, jedes Jahr aufs Neue. Und wo die noch rumtanzen. Gleichermaßen ist da auch mal Polizeischutz vor Ort. Was natürlich auch ein bisschen so abschreckt, besorgt. Oh, wieso muss die Polizei hier sein? Ja, hey, weil die Antifanten da ein bisschen blöd zu machen und da irgendwie stumm machen wollen. Und, aber man lässt sie nicht provozieren, trinkt sein Bierchen, redet mit netten Leuten. hat auch einen guten Tag.
Wir haben unsere Existenzberechtigung. Da gibt es keinen Grund, irgendwie sich da groß rechtfertigen zu müssen.
Nee, ich meine nicht. Ich wollte schon sagen, dass.
Nein, ich meine das unterstützen zu deinem Argument.
Genau. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, was du sagst. Wir müssen da, glaube ich, einfach optischer werden und auch zu stehen. Und das merkst du auch dann so, es hilft. Und sie unterstützen.
Ja. Ja, vielleicht können wir damit ein bisschen diesen Weg gehen. Ich meine, der Podcast wird nicht die Welt retten, aber das machen die Leute bei Tramizu. Die retten die Welt. Das muss man auch noch klar darstellen. Und bei Reddit, die migrieren auch gerade dahin.
Ja, okay, lass es so im Raum stehen. Hat mir den Tag jetzt noch ein bisschen versüßt, die Anekdote. Definitiv, ja. Definitiv, die retten die Welt, ja.
Ja.
Die Helden an der Tastatur.
Definitiv. Also Corpotalk ist jetzt auch bei Reddit, einmal unter dem Namen und unter Buchsmeister11 findet ihr uns auch. Ich wusste nicht, dass man den Namen nicht mehr ändern kann, wenn man den einmal erstellt hat. Ja, mein lieber Achim, das war wieder ein ziemlich langer Laberlümmel, den wir uns angehangen haben. Ich kam mir auch wieder vor wie in der Theke vom Blauen Chor. Danke, dass du da warst.
Aber ich kann nicht beruhigen, alle, die meinen Namen kennen und haben erwartet, dass ich sehr lange viel labe. Dafür bin ich ein Legend. Und von daher finde ich gut, dass ich hier meine Erwartungshaltung erfüllen konnte.
Ja, wir haben jetzt eine Stunde aufgenommen.
Ich denke, es reicht aus jetzt, ne?
Haben wir gut hingekriegt.
Jetzt könnt ihr das Ding mal ins Bier trinken, endlich, und dann uns mal noch in Ruhe lassen, ne?
Ja, liebe Zuhörer, bitte liked, kommentiert und teilt diese Folge. Wir haben ja einen bekannten Patreon-Account, der dieses Projekt auch massiv unterstützt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Gönner oder vielleicht auch Produzent werden wollt. Alle Infos und Links dazu sind in den Shownotes. Und vor allem in den Shownotes findet ihr auch die Webseite von unserem lieben Achim, und zwar kneipjacken.de. Guckt doch da mal rein, vielleicht findet ihr den einen oder anderen schönen Bereicherungsgegenstand für eure Couleur-Ausrüstung. Geht mal wieder
wummeln. Wichtig zu erwähnen, es gibt auch Jacken für Damen. Also auch die Liebste kann so einen Kittel auch haben.
Sehr schön. Gib mal einen Partnerlook. Bis dahin, geht mal wieder bummeln. Und bei anderen Häusern ist es auch schön. Macht's gut. Tschüss.